Weiter mit unserer neuen Predigtreihe über die Apostelgeschichte, wo der Gerhard vor zwei Wochen eben begonnen hat mit dem Start, mit dem ersten Kapitel und wo er auch gesagt hat, Apostelgeschichte ist vom Lukas geschrieben. Lukas hat dieses Doppelwerk geschrieben, also zum einen sein Evangelium, zum anderen die Apostelgeschichte. Und die Apostelgeschichte ist eigentlich nichts anderes wie die Fortsetzung, kann man sagen. Der Fortsetzungsbericht vom Lukas schreibt er auch in seiner Einleitung an den Theophilus, dass er zuerst eben, sein erster Bericht war das Evangelium, wo er vom Dienst, vom Werk Jesu auf der Erde berichtet hat. Und der zweite Bericht, die Apostelgeschichte, ist der Bericht darüber, wie die Gemeinde entstanden ist, was die Apostel getan haben, wobei der Name Apostelgeschichte ein bisschen irreführend und auch immer wieder mal diskutiert worden ist. Weil Lukas ist überhaupt nicht drum gegangen, über großartige Apostel zu berichten und die in den Vordergrund zu stellen oder darüber zu berichten, was für große Dinge diese Apostel getan haben. Die Apostel waren auch nicht so eine Art Special Forces oder Navy Seals oder Expendables um Stallone und Schwarzenegger und Co. Das waren keine Superhelden, keine Superstars, sondern die Apostel waren einfache Menschen, waren Menschen mit Fehlern, mit Schwächen, die der Herr auserwählt hat, ihm nachzufolgen und die er aber auch trainiert hat, die er ausgebildet hat, eben zu diesen Aposteln, um dann in seinem Namen, in seiner Kraft, in der Kraft des Heiligen Geistes, wie wir jetzt auch gesungen haben, nicht durch eigene Kraft, nicht durch mich, sondern durch Christus. Ja, Jesus wollte diese Apostel gebrauchen, um sein Werk fortzuführen, um seine Gemeinde zu bauen, um das Reich Gottes auszubreiten. Und in der Apostelgeschichte, wenn man das mal wirklich von Anfang bis Ende durchliest, das werden wir in den nächsten Wochen auch mitbekommen, steht wirklich der Heilige Geist da im Mittelpunkt, im Zentrum. Der Heilige Geist ist derjenige, der durch Christen, durch Nachfolger, vor allem durch Apostel wirkt. Und was auffällt, wenn wir die Apostelliste anschauen, dann sehen wir in der Apostelgeschichte, lesen wir eigentlich nur über einen kleinen Teil der Apostel. Wir lesen nichts über Simon den Zeloten, über Andreas, über Thomas, über den anderen Judas. Die haben auch zu den 12 Aposteln gehört, aber wir lesen gar nichts darüber, wie Gott sie gebraucht hat. Da können wir schon in der Kirchengeschichte einiges drüber lesen und bei den Kirchenvätern. Aber Lukas hat nur einen Auszug genommen. Er hat nur von Einzelnen berichtet, vor allem von Petrus und dann von Paulus, wollte aber vor allem in den Mittelpunkt stellen, dass das Reich Gottes sich ausgebreitet hat. Die Gemeinde ist gegründet worden und Jesus hat durch diese Berufenen gewirkt. Und durch diese Leute hat sich das Reich Gottes dann ausgebreitet. Und so wie der Gerhard vor zwei Wochen gesagt hat, wir wollen uns von den Aposteln neu anstecken lassen. Ja, wir können uns im wahrsten Sinne des Wortes neu begeistern lassen von dem, was der Heilige Geist durch einfache Menschen getan hat. Und auch heute tut. Das Reich Gottes weitet sich aus, die Gemeinde Jesu wird gebaut. Und Martin Lloyd-Jones, ein bekannter Bibellehrer, hat einmal gesagt über die Apostelgeschichte, ich ermahne euch, lebt in diesem Buch, es ist so belebend, das Belebendste auf geistlichem Gebiet. Und wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann ist wirklich eine Geschichte von Erweckung pur. Wir lesen von geistlichen Aufbrüchen, wir lesen, wie Jesus in ganzen Städten große Veränderung bewirkt hat. Und eben durch seinen Geist sein Reich, seine Gemeinde gebaut hat. Aber zu Beginn einmal eine Frage. Was würdet ihr sagen, wer ist der bedeutendste Apostel im Neuen Testament? Rat es mal rein. Wer ist der bedeutendste, der wichtigste Apostel im Neuen Testament? Paulus. Gibt es noch andere Tipps? Ja, Auflösung kommt. Eigentlich müsste man das wissen, schon von der Kinderstunde, die richtige Antwort ist immer Jesus. Ja. Im Hebräerbrief heißt es, darum, ihr heiligen Brüder, die ihr der himmlischen Berufung teilhaftig seid, schaut hin auf den Apostel und Hohenpriester, den wir bekennen, Jesus Christus. Also im Neuen Testament lesen wir davon, dass der erste, der eigentliche Apostel, der eigentliche Gesandte, Apostel meint Gesandter, Jesus selber ist. Jesus war derjenige, haben wir auch in der letzten Predigt schon gehört, wo Lukas dann vor allem schreibt, dass Jesus der Gesandte Gottes ist. Jesus ist derjenige, der seiner Zeit auf der Erde in der Kraft des Heiligen Geistes gewirkt hat. Und was hat er gemacht? Da haben wir die Stelle im Lukas-Evangelium, die haben wir das letzte Mal auch schon gelesen, wo Jesus selber eben in der Synagoge begründet, warum ist er gekommen? Und dann heißt es in Lukas 4, die Verse 18 bis 19, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, da steht eben das griechische Wort Apostelo, mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen. Und das sehen wir dann auch im Dienst von Jesus, wenn wir die Evangelien durchlesen, dann hat er genau das gemacht. Also er ist durchs Land gezogen, er ist Menschen begegnet, haben wir auch vor zwei Wochen schon gehört, er hat vor allem Zeit mit denjenigen verbracht, die arm sind, die schwach sind, die Frauen, die Kinder, die Fremdlinge auch, die Ausgestoßenen, die Kranken, diejenigen, um die sich keiner gekümmert hat. Für die ist er vor allem gekommen, denen er das Evangelium gebracht, denen er das Evangelium verkündigt, zu denen war er gesandt. Und dann ist er aber nicht dabei stehen geblieben. Es war nicht so, dass diese Leute eben jetzt für Jesus in den 3 Jahren auf seiner Erde oder auf der Erde wichtig waren, sondern er hat dann weitergemacht und hat seine Jünger, die Apostel, ausgesandt. Und das lesen wir öfter in den Evangelien, dass Jesus eben sagt, wie zum Beispiel Johannes 17, wo er betet, dieses hohepriesterliche Gebet, da betet Jesus, so wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt. Oder noch einmal, er spricht zu den Jüngern, Friede sei mit euch, sagte Jesus noch einmal zu ihnen, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und er hauchte sie an und sagt, empfangt den Heiligen Geist. Also genauso wie Jesus vom Vater in die Welt gesandt worden ist, um das Evangelium zu predigen, um Armen wirklich zu begegnen, um die Gefangenen in Freiheit zu führen, die Blinden sehend zu machen, den gleichen Auftrag hat er jetzt den Aposteln gegeben. Genauso wie Jesus gesandt war, sendet Jesus die Apostel aus. Und er sagt eben, empfangt den Heiligen Geist, das ist jetzt auch schon eine Vorschau, genauso wie Jesus seinen Dienst in der Kraft des Heiligen Geistes getan hat, sollten auch sie den Dienst tun. Sie konnten es gar nicht aus eigener Kraft machen. Da waren sie absolut nicht in der Lage dazu. Und Jesus selber hat die 3 Jahre in seinem öffentlichen Wirken immer in der Abhängigkeit vom Vater gelebt, wo er sagt, der Sohn kann nichts tun, außer das, wozu ihn der Vater gesandt hat. Jesus hat in der Kraft des Heiligen Geistes gewirkt. Deswegen, wie Jesus getauft worden ist, kommt die Taube, kommt der Heilige Geist auf ihn und bevollmächtigt ihn für diesen Dienst. Und genauso sagt Jesus eben zu den Aposteln, genauso seid auch ihr ausgesandt. In meinem Namen, in der Kraft des Heiligen Geistes. Und wie wir wissen, das gilt dann auch uns. Aber da kommen wir später dazu. In den Evangelien lesen wir, wie gründlich Jesus die Apostel vorbereitet hat, vor allem in den Kapiteln, also beim Johannesevangelium, die Kapitel 14 bis 16, wo Jesus ganz viel darüber sagt, was es bedeutet, dass der Heilige Geist kommt. Jesus sagt zu ihnen, es ist gut für euch, wenn ich weggehe. Ich habe das früher nie verstanden. Ich habe mir gedacht, boah, das muss so super gewesen sein, 3 Jahre mit Jesus unterwegs zu sein. Jesus direkt zu sehen, was er macht, mit ihm zu sein, von ihm bevollmächtigt zu werden, ausgesandt zu werden. Und dann sagt Jesus aber, na, es ist gut für euch, wenn ich weggehe und den Heiligen Geist sende. Und Jesus gibt ganz, ganz viele Verheißungen, was der Heilige Geist im Leben von den Jüngern, von den Aposteln, aber dann auch im Leben von allen Nachfolgern machen wird. Aber zu Beginn wird eben der Blick auf die 12 Apostel gerichtet. Wir sind jetzt noch in Apostelgeschichte 1. Und wir sind so ein bisschen in der Übergangsphase oder eine Wartezeit, kann man sagen. Wir haben gelesen, vor 2 Wochen haben wir davon gehört, Jesus ist wieder in den Himmel aufgefahren. Die Engel haben gesagt, Jesus wird auch genauso zurückkommen. Und Jesus hat gesagt, geht in die Stadt, geht nach Jerusalem und wartet, bis der Heilige Geist kommt. Jesus hat ihnen gesagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der wird euch befähigen. Und sie sind ein bisschen so in dieser Wartezeit. Also sie wollten wahrscheinlich loslegen, aber durften noch nicht, sondern mussten warten. Aber sie haben genau gewusst, und Jesus hat sie, das lesen wir auch in den Evangelien, in den anderen Evangelien, darauf vorbereitet, dass er wiederkommen wird und dass sie bis zu seiner Wiederkunft sollen die Jünger, sollen die Apostel wirken. Und so heißt es in Matthäus 24, Vers 14, die Botschaft vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt verkündet, damit alle Völker sie hören. Dann erst kommt das Ende. Und Jesus hat in 40 Tagen nach seiner Auferstehung, ist er den Jüngern immer wieder begegnet und hat sie eben vorbereitet auf dieses Reich Gottes, hat sie gelehrt über das Reich Gottes und hat sie darin geschult, dass dieses Reich Gottes ausgebreitet werden soll, bis er wiederkommt. Und erst dann, wenn alle das Evangelium gehört haben, wird Jesus wiederkommen. Das heißt, dieser Auftrag ist im Fokus von Jesus gestanden und diesen Auftrag hat er als großen Fokus auch den Aposteln weitergegeben. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagt er dann eben, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und der Heilige Geist wird euch fähig machen, meine Zeugen zu sein. Ohne ihn ist es komplett unmöglich. Ohne den Heiligen Geist kann man Jesus nicht bezeugen. Ohne den Heiligen Geist kann man diesen Auftrag nicht ausführen. Die Jünger haben auch den Auftrag gehabt, geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker. Das muss die komplett geflasht haben. Das war Mission Impossible für sie. Sie als kleine, einfache Schar sollten die ganze Welt mit dem Evangelium erreichen. Aber Jesus hat eben gesagt, ihr werdet die Kraft empfangen und der wird euch befähigen. Dieses Wort Kraft, das da steht, Dynamis, das wird zum Beispiel im Epheserbrief damit beschrieben, das ist die Kraft, mit der der Heilige Geist Jesus von den Toten auferweckt hat. Also es gibt nicht mehr Kraft. Es ist die allmächtige Kraft Gottes. Die größte Kraft gibt Jesus den Aposteln durch den Heiligen Geist, um diesen Auftrag auszuführen. Und das griechische Wort Märtyrer, was für Zeuge gebraucht wird, das ist ein sehr starkes Wort. Märtyrer verstehen wir heute auch drunter unter jemanden, der sein Leben für den Glauben lässt. Nicht falsch verstehen, wie es leider in anderen Religionen ist, dass man andere tötet, dass man einen heiligen Krieg führt und da getötet wird, sondern Märtyrer meinte, bereit sein, das Evangelium weiterzusagen, bereit sein, sich zu Jesus zu bekennen, auch dann, wenn man verfolgt wird, wenn man bedrückt wird, wenn man vielleicht sogar gefoltert oder getötet wird. Und da hat Jesus die Apostel auch vorbereitet und hat ihm gesagt, Matthäus 24, ihr werdet gehasst werden. Sie werden euch töten, sie werden euch verfolgen, viele werden vom Glauben abfallen, weil ihr zu mir gehört. Also er hat ihnen ganz, ganz klar gesagt, ja, ich berufe euch zu Aposteln, ich sende euch aus, aber das ist kein Kindergeburtstag, das ist kein, ja, einfach nur Funparty, sondern er hat gesagt, hey, es wird auch heftig werden. Und bei den Aposteln sehen wir es ja, bis auf den Apostel Johannes werden alle 11 anderen, mit Matthias dann, werden alle getötet, weil sie zu Jesus gehören, weil sie das Evangelium weitersagen. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Wir sind in dieser Vorbereitungsphase, wie viel Zeit Jesus investiert hat, um die Jünger, um die Apostel vorzubereiten für ihren wichtigen Dienst, zu dem sie dann ausgesandt worden sind. Und jetzt kommen wir zum heutigen Bibeltext. Der steht in Apostelgeschichte 1, sind die Verse 15 bis 26. Aber ich lese ab Vers 12, weil es einfach zum Zusammenhang dazu passt oder dazu gehört. Und dann heißt es in Vers 12, daraufhin kehrten die Apostel nach Jerusalem zurück. Sie waren mit Jesus auf einem Hügel gewesen, der Ölberg genannt wird, und nur einen Sabbatweg etwa eine Viertelstunde von der Stadt entfernt ist. In Jerusalem angekommen, gingen sie in den großen Raum im Obergeschoss jenes Hauses, das ihnen schon bisher als Treffpunkt gedient hatte und wo sie von jetzt an ständig zusammenkamen. Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, Simon der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle beteten anhaltend und einmütig miteinander. Auch eine Gruppe von Frauen war dabei, unter ihnen Maria, die Mutter von Jesus. Jesu Brüder gehörten ebenfalls dazu. An einem dieser Tage, trat Petrus, gleich haben wir es wieder, Entschuldigung, vor die Versammelten, es waren etwa 120 Personen zusammengekommen und sagte, liebe Geschwister, was über Judas in der Schrift steht, musste sich erfüllen. Es musste so kommen, wie es der Heilige Geist durch David über ihn vorausgesagt hat. Judas war einer von uns 12 und hatte denselben Dienst zugeteilt bekommen wie wir. Und doch hat er sich zum Anführer derer gemacht, die Jesus gefangen nahmen. Von dem Geld, das er für diese verwerfliche Tat bekam, kaufte er sich ein Stück Land. Dort stützte er kopfüber zu Boden, sodass sein Leib aufplatzte und all seine Eingeweide heraustraten. Bald wussten alle davon, die in Jerusalem wohnten, und seitdem wird dieses Grundstück Blutacker genannt. In ihrer Sprache Hackel der Mach. Die Voraussage, an die ich denke, fuhr Petrus fort, findet sich im Buch der Psalmen. Es heißt dort, das Land, das ihm gehört, soll öde und verlassen daliegen. Niemand soll mehr darauf wohnen, und an einer anderen Stelle heißt es, sein Amt soll jemand anders übernehmen. Dieser andere nun muss einer der Männer sein, die zusammen mit uns Aposteln die ganze Zeit über dabei waren, als Jesus, der Herr, unter uns gelebt und gewirkt hat. Von der Zeit an, als Johannes der Täufer auftrat, bis zu dem Tag, an dem Jesus aus unserer Mitte in den Himmel aufgenommen wurde, einer von denen, die alles miterlebt haben, soll zusammen mit uns Zeuge der Auferstehung Jesus sein. Die Versammelten stellten zwei Kandidaten auf, Josef mit dem Beinamen Barsabas, der auch Justus genannt wurde, und Matthias. Dann beteten sie, Herr, du kennst alle Menschen durch und durch. Zeige uns, welchen von diesen beiden du dazu ausgewählt hast. An die Stelle von Judas zu treten. Judas hat ja seinen Platz verlassen und ist dorthin gegangen, wohin er gehört. Wer soll nun die Lücke füllen und den Dienst eines Apostels übernehmen? Daraufhin ließen sie das Los zwischen den beiden entscheiden. Das Los fiel auf Matthias, und er wurde als Zwölfter in den Kreis der Apostel aufgenommen. Also die Apostel, die haben, nachdem sie eben die Himmelfahrt gesehen haben und von Jesus den Auftrag bekommen haben, in die Stadt zu gehen und zu warten, bis der Heilige Geist kommt, haben sie zunächst einmal vor allem die Zeit im Gebet verbracht. Im Lukas-Evangelium steht noch, sie sind voller Freude und Begeisterung zurück in die Stadt gegangen. Sie haben es wahrscheinlich gar nicht erwarten können, loszulegen. Sie haben sich dann im Tempel dort getroffen, schreibt Lukas im Evangelium, haben Gott angebetet, ihn gelobt, ihn gepriesen. Und man hat einfach gespürt, okay, das nach der Auferstehung und mit der Himmelfahrt, das hat es echt mit Freude erfüllt. Sie haben aber auch Zeit im Gebet verbracht. Sie haben sich zusammengetroffen, eben die Apostel, weitere Gläubige, auch einzelne Frauen, die immer wieder erwähnt worden sind, auch im Lukas-Evangelium, und haben die Zeit genützt, um eben für ihre große Mission, für diesen großen Auftrag, für ihre große Berufung sicher auch zu beten. Wir wissen nicht genau, was sie gebetet haben, aber sie sind jetzt 40 Tage lang übers Reich Gottes unterrichtet worden. Sie haben wahrscheinlich auch dafür gebetet, wie es im Vaterunser heißt, dein Reich komme, o Herr. Sie haben sicher gebetet, dass sich dieses Reich Gottes jetzt ausbreitet. Sie haben wahrscheinlich auch dafür gebetet, dass der Heilige Geist kommt, wie er verheißen ist, damit sie eben diesen Auftrag auch tun und ausführen können. Wichtig war aber diese Einmütigkeit, und das ist ein wichtiges Wort bei Lukas, das erwähnt er immer und immer wieder, wo ihm ganz, ganz wichtig ist zu vermitteln, die Jünger, die Gläubigen, die Nachfolger Jesus, das sind eine Einheit, die gehören zusammen, das sind eine Gemeinschaft, sind eine Familie. Das findet man immer und immer wieder. Und auch wenn wir in die Kirchengeschichte schauen, oder besser gesagt in die Erweckungsgeschichte, dann sehen wir genau das, dass zu Beginn von Erweckungen war ganz, ganz oft dieses Gebet in Einheit, dass Gläubige aus verschiedenen Gemeinden und Konfessionen zusammengekommen sind und wirklich für ihr Land gefleht haben. Das hat Gott oft gesegnet. Natürlich jetzt stehen wir auch vor einer großen Erweckung in der Apostelgeschichte. Das war nochmal ganz was Spezielles. Aber ist trotzdem etwas, was man auch in der Kirchen, in der Missionsgeschichte immer wieder sehen kann. Und ich finde, das passt super, gerade jetzt auch nach der Allianzgebetswoche. Wer weiß, wie Gott das gebraucht. Aber ich finde es schön, wenn Geschwister zusammenkommen, wirklich in Einheit zusammen beten und für den Bau der Gemeinde Jesu eintreten. Dann ist Petrus aufgetreten, hat die Leitung übernommen, hat die Führung übernommen. Genau der Petrus, der Jesus eigentlich total enttäuscht haben muss, der Jesus dreimal verleugnet hat, der Angst gehabt hat, sich zu Jesus zu bekennen, der aber von Jesus absolut wiederhergestellt worden ist, der Vergebung erlebt und erfahren hat, der erlebt hat, dass Jesus ihn neu annimmt, vor allem im Johannesevangelium lesen wir das, wie der auferstandene Jesus und Petrus dreimal fragt, hast du mich lieb? Und dreimal gibt er ihm den Auftrag, weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Also Jesus hat diesen Petrus, der alles andere als perfekt war, dazu berufen, wirklich eine tragende Rolle in der Apostelschaft, in der Gemeinde Jesu, in der Gründungsphase zu übernehmen. Und er hat eben dann gesagt, in die Schrift geschaut und gesagt, das, was geschehen ist, das musste geschehen, das ist in den Schriften vorhergesagt worden. Dieses Muster, das griechische Wort, was da verwendet wird, das meint, etwas muss nach dem Ratschluss Gottes oder nach seinem Heilsplan geschehen. Das geht gar nicht anders, das hat Gott vorhergesagt, das musste so kommen. Das heißt, für die Apostel war von Anfang an die Schrift entscheidend. Sie haben Bibel durchforscht, sie haben gewusst, was in der Bibel, in der Schrift, im Alten Testament vorhergesagt war und haben darauf auch ihre Entscheidungen gegründet. Und dann heißt es aber, einer hat sie verlassen. Da steht eben Judas, er ist gefallen, er hat sich umgebracht, er hat ein schreckliches Ende genommen. Und das muss die Apostel, das muss sie damals sehr beschäftigt haben und auch belastet haben. Immerhin war der 3 Jahre mit ihnen. Hier heißt es, das war einer von ihnen. Es war einer, der mit ihnen unterwegs war, der mit ihnen berufen worden ist, der mit ihnen gedient hat, Jesus nachgefolgt ist. Und der hat sie nicht nur im Stich gelassen, der hat sie nicht nur persönlich abgewandt, der hat Jesus verraten für Geld. Und das muss die Apostel, das muss schon eine eigene Atmosphäre gewesen sein. Der ist einfach weggerissen. Vielleicht haben sie sich Fragen gestellt. Vielleicht haben sie gefragt, boah, warum Judas, warum hat es nicht mich erwischt? Oder hätten wir was anders machen können? Keine Ahnung, das wissen wir alles nicht. Auf jeden Fall muss es die beschäftigt haben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir tut das auch immer wieder weh, wenn ich Fotos von früher anschaue, von Gemeinde, von Jugend, und man denkt, wow, da waren so viele Leute, die waren mit dabei, die waren Feuer für Jesus und sind jetzt nicht mehr dabei. Also das hat sie definitiv betroffen gemacht, das hat sie definitiv beschäftigt. Aber Petrus sagt auch, wir bleiben jetzt hier nicht stehen, sondern wie es in der Schrift heißt, wie es in der Schrift vorhergesagt worden ist, sein Amt soll ein anderer empfangen. Sein Amt soll nicht leer bleiben, sondern es soll jemand seinen Platz übernehmen. Soll jemand wirklich berufen werden, um als 12. Apostel mit ihnen zu dienen. Ich gehe jetzt nicht auf die Details ein mit was sind das vielleicht Widersprüche, wie Judas gestorben ist, mit er hat sich aufgehängt und er ist in zwei gebrochen worden und. Da gibt's recht gute Erklärungen, aber ja, da findet man in den Kommentaren viel. Wichtiger finde ich eben diesen Punkt, sein Amt soll jemand anders übernehmen. Warum war es wichtig, dass ein 12. Apostel berufen wird? Warum war es wichtig, dass das 12 Apostel sind? Und das finden wir wiederum im Lukas-Evangelium. Zunächst die Begründung, dass eben jemand sein muss, der Augenzeuge war, der von Anfang an mit dabei war, der alles gesehen hat, der alles bezeugen kann, der von der Taufe Jesus durch Johannes mit dabei war, der vor allem Zeuge der Auferstehung war. Das war absolute Grundlage dafür, dass jemand zu diesem Kreis der Apostel dazukommen kann. Wer, auf den das nicht zugetroffen worden oder zugetroffen ist, der konnte gar nicht Apostel sein damals. Das war das absolute Kriterium. Aber warum eben die Frage, warum mussten es 12 sein? Und den Jüngern war es eben ganz wichtig, dann auch zu beten, nicht nur selbst zu entscheiden, sondern das in Gottes Hand zu legen. Sie haben gewusst, wir brauchen einen 12. und haben dann gebetet, Herr, zeig du uns. Sie haben 2 zur Wahl gestellt, eben den Matthias und den Josef, Barsabas, der auch Justus, der Gerechte genannt wird, wo man vielleicht denkt, wow, der Gerechte vom Namen her, der klingt schon mal privilegiert oder wie immer. Aber sie haben auch gesagt, Herr, du bist derjenige, der die Herzen kennt, zeig du, wer der Nachfolger sein soll. Also sie haben dann auf Gott vertraut, sie haben das losgeworfen, das war alttestamentliches, das haben wir das gemacht, um den Willen Gottes rauszufinden. Heißt nicht, dass wir das heute so machen sollen, aber sie haben auf Gott vertraut. Sie haben Gott gesagt, du bist derjenige, der entscheiden soll. Du kennst die Menschen durch und durch. Du schaust nicht auf das, was vor Augen ist, du schaust aufs Herz. Und sie haben vertraut, dass der Herr die richtige Entscheidung treffen wird. Und sie haben eben gewusst, Jesus selber, als er sie berufen hat, hat er ihnen auch gesagt, im Lukas-Evangelium Kapitel 22, dass er ihnen Anteil geben wird an der Herrschaft, die mein Vater ihm übertragen hat. Ihr sollt in meinem Reich an meinem Tisch essen und trinken und ihr werdet auf Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Also Jesus hat eben gesagt, die 12 Apostel werden auf den Thronen sitzen, werden über die 12 Stämme Israels sitzen. Und das findet man öfter in dem Evangelium, eben dass die 12 Apostel auch für die Fortsetzung praktisch der 12 Stämme Israels gestanden sind. Oder in der Offenbarung, Kapitel 21, Vers 14, wo es heißt, das Fundament der Stadtmauer vom neuen Jerusalem bestand aus 12 Grundsteinen, auf denen ebenfalls 12 Namen standen, die Namen der 12 Apostel des Lammes. Oder im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 20, das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und die Propheten. Und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Also da, Grundlage sind die Apostel. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen. Diese 12 Apostel hatten wirklich eine einzigartige Rolle, eine einzigartige Autorität. Das war einmalig. Die waren von Jesus für diesen Dienst berufen, auserwählt und bestimmt worden. Und wenn wir jetzt hören, dass es in diversen Kirchengemeinden neue Apostolen und so weiter, neue Stammapostel gibt und, das ist mit dem nicht haltbar. Also in der Funktion als Gemeindegründer, als Säulen der Gemeinde, da waren die 12 wirklich einzigartig. Und die Vorbereitung der Apostel für das Kommen des Heiligen Geistes war damit eigentlich abgeschlossen. Also zuerst hat sie Jesus vorbereitet, dann hatten sie diese Zeit der Gemeinschaft, die Zeit des Gebets, wo sie sich ausgestreckt haben nach dem Heiligen Geist, wo sie für ihren Dienst, für ihren Auftrag gebetet haben. Dann haben sie diese Vollzahl der 12 wiederhergestellt durch die Führung Gottes und waren jetzt bereit, dass der Heilige Geist kommt und sie wirklich ihren Dienst beginnen können. Aber jetzt die Frage, was hat das Ganze mit uns zu tun? Jetzt haben wir das gelesen von den Aposteln, wie das damals war, wie sie zubereitet worden sind. Da schreibt der John MacArthur zum Beispiel, die Gemeinde hat die Aufgabe der Evangelisation oder der Mission, das ist der Grund, warum wir noch hier sind. Also auch wir als Gemeinde, auch wir als Nachfolger Jesu, wir haben den gleichen Auftrag wie damals die Apostel. Wir haben den gleichen Auftrag, das Evangelium weiterzusagen, zu den Menschen aller Nationen zu gehen, zu den Menschen am Rand der Gesellschaft zu gehen, das Reich Gottes zu bauen, Gemeinde Jesus zu bauen. Und der Auftrag, den Jesus den Aposteln gegeben hat, diese Berufung, Friede sei mit euch, sagte Jesus zu ihnen, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und er hauchte sie an und sagt, empfangt den Heiligen Geist. Der Auftrag gilt auch uns, der gilt jedem Nachfolger. Also Jesus hat nicht nur die 12 Apostel ausgesandt und damit war es gut, sondern jeder, der an Jesus glaubt, ist ein Gesandter. Ist ausgesandt, soll den Heiligen Geist empfangen. Jeder, der zum Glauben kommt, empfängt den Heiligen Geist, wie wir das letzte Mal gehört haben. Und ist damit auch befähigt, hinauszugehen und das Evangelium weiterzusagen. Hinauszugehen und das Reich Gottes zu bauen. Und das ist etwas, was wir auch heute sehen. Die Gemeinde Jesu ist noch nie so gewachsen wie aktuell. Wir lesen zwar immer wieder von schlechten Dingen, wir lesen schlimme Nachrichten, wir lesen Dinge, die uns wirklich runterziehen und frustrieren können. Aber wenn wir uns darüber informieren, was Gott in dieser Welt tut, wie Gemeinde Jesu wächst, dann ist es unglaublich. Da können wir nur staunen, dann können wir nur beten. Gestern haben wir Gebetszeit gehabt mit den Iranern, wo wir für die Situation dort gebetet haben, weil unsere iranischen Geschwister, die sind logisch wie alle Iraner wirklich am Boden und fertig. Und es kann einen erschlagen, wenn man sieht, was für Not, was für Elend dort ist. Aber wenn man dann zum Beispiel auf Open Doors schaut, dann sieht man, dass Iran die am schnellsten wachsende Gemeinde Jesu ist. Dass dort so viele Leute, so viele Muslime zum Glauben an Jesus kommen wie nie zuvor. Dass das Regime das er gar nicht mehr unter Kontrolle hat, weil so viele zu Jesus finden. Und das sehen wir, leider muss man sagen, sehen wir das oft, dass er oft mit Verfolgung zusammenhängt. Christsein im Iran ist teuer, ja, genauso wie in Syrien, in sonstigen islamischen Welt, in China oder wo auch immer. Verfolgung ist da. Und das ist auch etwas, was wir lernen können oder wo wir uns zumindest Gedanken machen können darüber. Haben wir auch das vor Augen? Wenn wir Kirchengeschichte anschauen, wenn wir schauen, wie es heute in der Welt zugeht, dann müssen wir sagen, das, was wir hier jetzt erleben, diese Freiheit, die wir haben, dass wir uns so versammeln können wie hier, diese Freiheit, die wir haben, zu unserem Glauben zu stehen, auf die Straße zu gehen, zu missionieren, das ist eine absolute Ausnahme. Das war weder in der Vergangenheit so, wir haben vor kurzem die Täuferausstellung gehabt, wo wir viel davon gehört haben, was auch bei uns passiert oder passiert ist, wenn jemand zu Jesus gestanden ist. Das heißt, das war hier in der Vergangenheit so, das passiert heute, das war von Anfang an in der Kirche, in der Gemeinde Jesu war das da, Verfolgung war da. Und Jesus sagt, bevor er wiederkommt, wird es auch Zeiten geben, wo die Verfolgung immer mehr zunimmt. Und ich glaube, man sieht das schon deutlich, dass wir uns fragen, okay, die ersten Apostel waren als Märtyrer berufen, als Zeugen berufen. Dass wir uns die Frage stellen, es ist mal klar, man kann sich nicht darauf vorbereiten, aber dass wir uns die Frage stellen, ehrlich, wie würde es mir gehen in der Situation, wenn mein Leben auf dem Spiel steht, wenn ich mich zu Jesus bekenne? Wie würde ich reagieren, wenn ich im Gefängnis bin, wenn ich gefoltert bin, wenn man mir den Tod androht und, würde ich zu Jesus stehen? Dass wir echt auch das im Blick haben, aber bei uns kann es heftiger werden. Der Preis, mit Jesus zu leben, kann teurer werden. Dass wir dafür beten. Was können wir noch lernen von den Aposteln? So wie die Apostel dafür gebetet haben, dass der Herr am 12. Apostel zeigt, dass der Herr diese Vollzahl wiederherstellt, so beruft Jesus auch uns dazu, dass wir beten, dass der Herr Arbeiter in seine Ernte sendet. Die Ernte, die ist reif, die Ernte ist groß. Es gibt so viele Menschen, die das Evangelium noch nicht gehört haben, die das Evangelium hören müssen. Und da müssen wir beten dafür. Da müssen wir beten, dass Gott die richtigen Leute beruft. Dass Gott es Leuten aufs Herz legt, hinauszugehen. Oder wie es in der Römerstelle heißt, 10, Verse 14 bis 15. Gerettet werden kann jemand nur, wenn er die gute Nachricht hört. Die gute Nachricht hören kann aber jemand nur, wenn jemand zu ihm kommt, wenn jemand hingeht und die gute Nachricht weitersagt. Wenn die Leute die gute Nachricht nicht hören, dann ist es keine gute Nachricht. Gute Nachricht ist es nur, wenn es weitergesagt wird. Und hier steht auch, verkündet werden kann sie nur, wenn jemand einen Auftrag bekommen hat. Und da steht im Griechischen wieder dieses Apostoleo, also dieses Aussenden wie Apostel. Es braucht Leute, die ausgesandt werden wie Apostel. Klar, es gibt nicht mehr die 12 Apostel wie bei der Gemeindegründung. Aber das lateinische Wort für Apostel ist zum Beispiel Missionar. Und es ist ganz klar, wir brauchen Missionare. Wir brauchen Missionare, die hinausgehen. Wir brauchen Missionare, die ausgesandt sind vom Heiligen Geist, die wirklich das Anliegen haben, hinauszugehen, dorthin zu gehen, wo sonst noch niemand war. Und das ist was, wo wir uns alle immer wieder Gott neu hingeben sollen, wo wir beten sollen und sagen sollen, Gott, gebrauch du mich als Werkzeug da, wo du mich haben willst. Ganz egal, ob das in der Familie ist, ob das in meinem Arbeitsumfeld ist, in der Nachbarschaft oder ob Gott mich auch aussendet hin zu Menschen weit weg, die noch nie was von Jesus gehört haben. Das kann auch hier in unserer Stadt sein, ausgesendet zu Menschen, zu denen wir sonst nie Kontakt haben. So wie der Gerhard das vor 2 Wochen gesagt hat, nicht nur im eigenen Umfeld, über den Tellerrand hinausschauen. Da braucht's wirklich die Berufung durch den Heiligen Geist, dass er uns zeigt, okay, wo möchte er uns einsetzen? Dass wir uns ihm hingeben und auch fragen, Herr, wozu hast du uns berufen, wozu hast du uns begabt? Dass wir uns wirklich von ihm einsetzen und gebrauchen lassen, so wie er es will. Und dass wir die Apostelgeschichte, wenn wir es jetzt durchgehen in den Predigten, dass wir wirklich zum einen schauen, wie hat der Heilige Geist damals gewirkt, durch die Apostel, durch die Jünger, durch die Gemeinde an sich, dass wir uns aber neu ihm hingeben. Und da schreibt Spurgeon zum Beispiel in einem Buch, wo es darum geht, dass der Heilige Geist eben wirkt in der Gemeinde heute, da schreibt Spurgeon, dieser bekannte Prediger, das eine, was uns Not tut, ist der Heilige Geist. Sagt nicht, Geld tut uns Not, wir werden bald genug davon haben, wenn der Geist Gottes die Menschenherzen berührt. Sagt nicht, wir brauchen Gebäude, Kapellen und Versammlungshäuser. Diese alle sind nicht zu verachten. Was uns aber zunächst und vor allem Not tut, ist der Geist Gottes in der Gemeinde. Sind Menschen, in die der Heilige Geist ausgegossen ist. Wenn ich vor meinem Tode nur noch ein einziges Gebet sprechen könnte, ich würde beten, Herr, sende deiner Gemeinde auf Erden Männer und Frauen, die voll Heiligen Geistes und Feuers sind. Gib jeder Denomination solche Männer, so wird sie mächtig gedeihen. Halte aber fern von ihnen hochgelehrte und hochgebildete Männer, die arm sind an Gnade und Feuer, unter denen die Denomination sterben muss. Lasst den Heiligen Geist kommen. Also Spurgeon war sich auch voll bewusst, er ist von Gott gesegnet worden als Prediger, die Gemeinde ist da gewachsen, aber er hat immer und immer wieder darauf hingewiesen, das Entscheidende ist der Heilige Geist, das Entscheidende ist, dass der Heilige Geist uns erfüllt. Es geht nicht darum, dass der Spurgeon ein super toller, mega begabter Mann war, das war er auch, aber es geht darum, dass er Werkzeug war des Heiligen Geistes. Und er hat gesagt, das brauchen wir. Wir brauchen Leute, die sich Gott hingeben, die der Heilige Geist füllt, neu erfüllt. Klar, der Heilige Geist ist gekommen, aber die Bibel ruft uns dazu auf, dass wir uns immer wieder neu erfüllen lassen. Oder wie Tozer noch schreibt, in den meisten Kirchen und Gemeinden wird die Person des Heiligen Geistes fast völlig außer Acht gelassen. Ob der Heilige Geist gegenwärtig oder abwesend ist, spielt für kaum jemanden mehr eine Rolle. Und dass wir uns da echt herausfordern lassen und einfach ehrlich auch fragen, welche Rolle in meinem Leben spielt der Heilige Geist? Ich kann mich noch erinnern, Bibelschule damals hat Anna gepredigt und der hat die Frage gestellt, woran würdet ihr merken, wenn Gott euch den Heiligen Geist wieder nehmen würde? Woran würdet ihr das ganz konkret in eurem Alltag merken, dass der Heilige Geist nicht da ist? Habe ich voll die spannende Frage gefunden, habe mich ziemlich zum Nachdenken gebracht, aber das wünsche ich mir, dass ich selber immer wieder neu mir wirklich hingebe, dass ich sage, Gott, du sollst mein ganzes Leben haben. Ich möchte nicht einen Teil meines Lebens dir geben, ich möchte nicht mein Leben für mich leben, sondern wie es hier heißt, Matthäus 6, Vers 33, dass er uns zuerst, dass er mir zuerst um das Reich Gottes geht. Beten wir dafür, dass wir wirklich Gemeinden, dass wir Christen sind, die sich auf die Wiederkunft Jesu freuen, die sich aber in der Zeit, bis Jesus wiederkommt, ihm ganz hingeben. Dass wir darum beten, dass er uns segnet, dass er uns erfüllt, dass er uns zu einer Einheit, zu einer Gemeinschaft formt, wo er sichtbar wird, wo er verherrlicht wird. Dass wir uns gegenseitig ermutigen, dass wir aber auch bereit sind, hinauszugehen und in seinem Namen diese beste Botschaft, die wir haben, weitergeben. Amen.